Tom Segev ist einer der einflussreichsten israelischen Historiker unserer Zeit. Zwei Generationen alt ist der Staat Israel inzwischen, jener Staat, der unter unvorstellbar schwierigen Bedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist und der immer noch nicht zur Ruhe kommt, weil er im Nahen Osten immer noch Hass auf sich zieht und weil eine Friedenslösung mit den Palästinensern immer noch nicht gefunden worden ist. Tom Segev hat die Geschichte Israels erforscht und auf eine Weise beschrieben, die die israelische Gesellschaft zutiefst irritiert. Er entzaubert die Mythen, die sich über die Gründung und Entwicklung Israels gebildet haben, indem er anhand der Dokumente die wirkliche Geschichte rekonstruiert oder zu rekonstruieren versucht. In diesem Jahr nun hat Tom Segev eine Biografie vorgelegt, die scheinbar nicht so viel mit der israelischen Geschichte zu tun hat, wenngleich es um jüdische Geschichte geht. Simon Wiesenthal. Der Mann, der als Nazijäger Weltruhm erlangt hat, einer der größten Verfechter der Menschenrechte nach 1945. Simon Wiesenthal blieb bis zu seinem Tod 2005 Österreicher, aber seine Geschichte ist auch mit der israelischen Geschichte verwoben, denn sie verbindet die Frage nach dem Umgang mit dem Holocaust-Trauma. Die Frage, wie diese traumatische Vergangenheit persönliche und gesellschaftliche Entwicklung geprägt hat. Tom Segev, wir freuen uns sehr, Sie in unserem Studio begrüßen zu können. Guten Tag.
Freue mich auch. Guten Tag. Herr Segev, Sie haben nach einigen Büchern über die Geschichte des israelischen Staates, über die Staatengeschichte nun Ihre erste Biografie geschrieben. Also das Buch über Simon Wiesenthal ist die erste richtige Biografie. Mhm. Was hat Sie gereizt, sich so tief in das Leben eines einzelnen Menschen zu vertiefen?
Also wenn Sie mich das heute fragen, dann ist meine Antwort eigentlich, wie hätte ich es nicht tun können. Als sich die Gelegenheit ergab, bin ich erstmal ins Archiv, in das alte Büro von Wiesenthal gefahren in Wien und habe so ein bisschen rumgestöbert in den Akten. Und habe eine Akte genommen von 1945 und da kann man so sehen, eigentlich ein Holocaust-Überlebender, er war gerade aus dem KZ Mauthausen gekommen und man kann sehen, er wiegt 40 Kilo und so medizinische Dokumente. Und man kann sehen, also das ist ein Holocaust-Überlebender, eigentlich ein lebendiges Skelett, er weiß nicht genau, was mit sich anzufangen, er weiß nicht, was mit seiner Zukunft und wenn Sie dann weitergehen an dem Regal, so habe ich eine Akte aus den 80er Jahren in die Hand genommen und so einfach mal wo geöffnet und da liegt ein Brief auf Englisch, lieber Simon, pass gut auf dich, bleib uns gesund, wir brauchen dich, wir lieben dich, unterschrieben Elizabeth Taylor. Dann habe ich gedacht, das ist eigentlich sehr dramatisch, wie er von dem allertiefsten Tief ist dazu gebracht hat, dass er eine weltweite moralische Autorität ist. Und ich habe mich, glaube ich, auch nicht geirrt, denn es stellt sich heraus, dass er wirklich ein ungeheuer faszinierender Mensch gewesen ist. Sehr kompliziert, nicht leicht zu recherchieren und zu beschreiben. Und ich hatte mich ja vorher schon für den Umgang mit dem Holocaust interessiert, besonders in Israel, und für die Politik der Erinnerung. Und das sind eben Dinge, die ich auch durch Wiesenthal noch weiter erforschen konnte.
Schon die Lebensdaten von Simon Wiesenthal weisen ja darauf hin, dass er eigentlich ein Jahrhundert umschließt. 1908 geboren, 2005 gestorben. Und in dem Moment der Befreiung aus Mauthausen ist er eigentlich dann relativ schnell zu dem Nazijäger geworden, als der er dann so...
Innerhalb schon von Tagen.
Von Tagen. Können Sie das auf einen Punkt bringen, was ihn zu dem gemacht hat, als dass er dann so strahlend bekannt wurde?
Also erstmal haben Sie recht, dass er wirklich ein Mann seines Jahrhunderts ist. Also das ist ein Mann, der sich noch erinnern konnte, wo er zum ersten Mal ein Auto gesehen hat, als Kind in Wien. Und er ist alt genug geworden, um noch zu protestieren gegen Neonazi-Spiele im Internet. Er hat innerhalb von 20 Tagen, nachdem er befreit worden war, die erste Liste von mutmaßlichen NS-Verbrechern den amerikanischen Besatzungsmächten gegeben, was darauf hinweist...
Wo hat er die hergehabt?
Was wahrscheinlich darauf hinweist, dass er sich das schon vorher überlegt hat, während er noch Gefangener war und irgendwie die Namen sich gemerkt hat. Er hatte ein ungeheuer gutes Gedächtnis. Er hat auch die Mitgefangenen einfach gefragt, wen erinnerst du dich, wer hat dich geschlagen, wer hat dich gefoltert, kannst du Namen sagen, weißt du irgendwas über ihn? Und auf dieser Liste waren ungefähr 150 Namen. Wenn man die heute guckt, dann sind die natürlich nicht korrekt und die Namen nicht korrekt und es gibt die nicht alle und es sind da Fehler. Aber interessant ist, dass er schon so schnell, er hat diese Aufgabe eigentlich mit sich aus dem Holocaust gebracht und hat es niemals aufgegeben. 60 Jahre lang hat er sich dann beschäftigt mit der Bemühung, NS-Verbrechen vor Gericht zu stellen.
Andere sind an dieser Geschichte zerbrochen. Sie beschreiben ihn ja auch als lebendes Skelett, nachdem er entlassen worden ist. Können Sie sich erklären, woher er die Kraft genommen hat, mit dieser unglaublichen Energie diese Verfolgung auf sich zu nehmen und sozusagen das zu seinem Lebensthema zu machen?
Also es waren sehr viele Holocaust-Überlebende, die nach Rache strebten und er war gegen Racheakte. Er glaubte, glaube ich, schon vor dem Krieg, glaubte er schon an das liberale Rechtssystem. Er war damals schon ein bisschen politisch interessiert und engagiert. Und er glaubte eben an Recht und Gericht und irgendwie, dass die Leute vor Gericht kommen. Als ich dann etwas tiefer in sein Leben eingestiegen bin, habe ich gedacht, dass er von einem sehr tiefen Schuldgefühl geleidet hat.
Überlebt zu haben.
Weil er überlebt hat, wie sehr viele Holocaust-Überlebende übrigens, weil er überlebt hat, weil er eigentlich gerettet wurde durch die Anständigkeit von zwei anständigen Deutschen, die ihm geholfen haben. Und er hatte wahrscheinlich das Gefühl, dass er irgendetwas den Opfern schuldet. Ich glaube, dass das eine sehr starke Triebkraft war. Und es war auch so, dass sogar ausländische Geheimdienste gar nicht interessiert waren an solchen Prozessen, zum Beispiel die CIA, also die Amerikaner. Im Wiesental ist es auch manchmal passiert, dass er zur CIA gegangen ist und gesagt, ich weiß, wo dieser oder jener Verbrecher ist. Und die haben ihm dann gesagt, Dankeschön, der arbeitet schon für uns. Suchen Sie einen anderen. Also er hatte wirklich gegen sehr, sehr viele Kräfte kämpfen müssen. Und ich glaube, dass dieser Kampf ihn auch bestärkt hat.
Nun könnte man ja sagen, es gab eine Kraft in der Welt, die müsste ihn von Anfang an bedingungslos unterstützt haben. Das war der werdende und dann ab 1948 existierende Staat Israel. Aber ganz so unproblematisch war auch vom Anfang her die Beziehung zwischen Wiesenthal und Israel ja keineswegs.
Ja, das stimmt. Erstens mal gehörte Wiesenthal zu denjenigen Holocaust-Überlebenden, die großen Vorwurf der zionistischen Bewegung gemacht haben, weil sie während des Krieges eben nicht alles das getan hat, was Leute wie Wiesenthal dachten, dass die zionistische Bewegung hätte tun müssen, um die Juden vom Holocaust zu retten. In Wirklichkeit war die zionistische Bewegung sehr schwach. Aber er hat sich auch, er war sehr böse, wenn er zum Beispiel Zeitungen gelesen hat, die in Palästina erschienen sind während des Holocaust und die ein normales Leben reflektieren mit Kino und Konzerten und Partys und so, während er im KZ saß. Die Hauptsache war aber, dass Israel ein sehr zukunftsorientiertes Land war und sich eigentlich gar nicht interessiert hat für alte Nazis. Wiesenthal hat auch in Israel nur sehr wenig, am Anfang, nur sehr wenig Unterstützung gefunden.
Können Sie da nochmal beschreiben, wie es dazu gekommen ist? Denn das, also in Ihrem Buch machen Sie das ganz, ganz plastisch, dass die israelische Öffentlichkeit Ende der 40er Jahre, das heißt relativ knapp nach dem Krieg, ganz, ganz andere Sorgen hatte als die Aufarbeitung oder die Jagd nach alten Nazis. Aber wie ist es dazu gekommen? Das ist aus heutiger Sicht ja vollkommen unverständlich.
Also
ist das vergleichbar mit der Stimmung in Deutschland?
Es ist ein bisschen vergleichbar, ja. Also ähnlich wie in Deutschland war in Anfangsjahren der Holocaust in Israel eigentlich ein Tabu. Also man sprach nicht darüber. Eltern haben ihren Kindern nicht erzählt, was sie erlebt haben und die Kinder haben nicht gewagt zu fragen. Und das hatte viele Gründe, weil, also auf ganz einfachem Niveau, niemand wusste, wie wird man eigentlich fertig mit jemandem, der eine blaue Zahl auf dem Arm trägt und aus Auschwitz kommt. Wie lebt man mit den Leuten? Man sieht sie im Treppenhaus, man sieht sie im Autobus, man sieht sie am Arbeitsplatz. Wie lebt man eigentlich mit den Leuten? Was sagt man ihnen? Und dann gab es die Auffassung, dass wenn jemand überlebt hat in ein KZ, dann muss er ein schlechter Mensch gewesen sein, sonst hätte er nicht überlebt. Dann gab es die Auffassung, dass sie ihre Pflicht nicht getan haben, die Opfer sich zu wehren. Also es gab so diese israelische nationalistische Auffassung, wir Israelis, die starken Helden Israels, wir hätten uns gewehrt. Und die Überlebenden selber, die kamen nach Israel und haben gesagt, ja, ihr habt uns ja nicht geholfen. Wir waren in den KZs und ihr habt hier gelebt und habt uns, also das war alles so fürchterliche Fragen.
Eine Stimmung von, wie Sie schreiben, von Scham und Schuld.
Und auch. Scham und Schuld, ja, also beides. Und dazu war die Aufgabe eben Israel aufzubauen und die ersten Kriege zu gewinnen und die Gesellschaft aufzubauen und eine Million jüdische Flüchtlinge aufzunehmen und in ein Volk zu bilden. Und deshalb haben sich alle geeinigt, dass man am besten gar nicht über den Holocaust spricht. Und es war aber auch so, und das hat mich überrascht, dass der Wiesenthal sehr eng, Anfang der 60er Jahre, sehr eng mit dem israelischen Mossad zusammengearbeitet hat. Also das habe ich so erfahren, dass ich unter seinen Papieren eine Korrespondenz gesehen habe, auf Deutsch, mit irgendwem in Israel, den ich nicht, ich wusste nicht, wer ist das eigentlich, wieso hat er da einen Freund in Israel, mit dem er korrespondiert, aber irgendwo war ein Name und eine Telefonnummer, dann habe ich den Mann angerufen und habe ich ein langes Schweigen gehört am anderen Ende und dann hat er gesagt, naja, ich dachte schon, irgendwann kommt mal ein Historiker und fragt mich danach und also dann hat er noch ein paar Tage gezögert und ich glaube, er hat Erlaubnis gebeten vom Mossad und dann hat er mir das schließlich gesagt. Ja, ich war Vertreter des Mossads in Wien und ich habe den Wiesenthal beschäftigt.
Ist das für einen israelischen Historiker wie Sie eine unangenehme Entdeckung?
Nein, im Gegenteil. Es ist eine sehr angenehme Entdeckung, dass der Mossad sich dafür interessiert hat und einem Mann geholfen, der die Nazis vor Gericht bringen wollte. Im Gegenteil, ich glaube, dass das eine sehr positive und für mich als Israeli bestimmt sehr angenehm. In Österreich sagt man jetzt, er war Agent, er war Spion, Sie sollen froh und dankbar sein, dass sowohl sie einen Wiesenthal hatten, als dass der Wiesenthal es fertiggebracht hat, den Mossad für sich zu gewinnen. Also es war eigentlich so, dass nicht, dass der Wiesenthal beim Mossad gearbeitet hat, sondern der Mossad beim Wiesenthal.
Wenn Sie den Österreicher Wiesenthal auch als israelischen Mossad-Agenten zeigen, wirft das für mich die Frage auf, interessieren Sie sich vor allen Dingen für Brüche in der Geschichte, für Ungereimtheiten, für Dinge, die nicht so glatt sind? Kann man das
nicht
so sagen?
Nicht unbedingt. Nein, das ist nicht unbedingt so. Aber es ist so, dass Israel bis vor 15 oder 20 Jahren eigentlich gar keine Geschichtsschreibung hatte. Wir hatten Ideologie, wir hatten Mythologie. Die Geschichte wurde uns so präsentiert, wie sie die großen Zwecke der zionistischen Bewegung dienten. Und es ist dann immer so, dass irgendwann öffnen sich dann Akten, offizielle Akten, und sie gehen an eine Akte, sie holen ein Dokument, lesen ein Dokument und sagen, wow, so habe ich es nicht in der Schule gelernt. Und das ist dann sehr aufreibend für die Gesellschaft und tut viele Diskussionen. Und meine Bücher, sie werden auch sehr, sehr diskutiert. In Israel ist es ja so, dass die ganze Existenz Israels auf einer bestimmten historischen Interpretation der jüdischen Geschichte, nämlich die zionistische Interpretation. Und wenn dann einer irgendwie dran rüttelt, dann sagt man gleich, aha, das sind Risse in der israelischen Existenz. Aber es ist immer so, dass die Geschichte nicht schwarz und weiß ist, sind immer Grauzonen. Und oft ist mir auch schon passiert, dass ich Dokumente gesehen habe, die genau den Mythos bestätigen.
Ihr Buch 1967 über den Sechstagekrieg ist ja auch sehr kontrovers gewesen. Mhm. Sehr kontrovers unter anderem wegen der These, dass der israelische Präventivschlag gegen die arabischen Nachbarn durchaus nicht zur Grundlage hatte, eine ernsthafte Bedrohung des israelischen Staates, sondern eher zur Grundlage hatte, so eine interne Angst, die sich aufgeschürt hat.
Aber eben eine sehr bedrohliche Angst. Also wir wissen gar nicht, ob Ägypten wirklich Israel vernichten wollte oder nicht, aber das ist auch nicht so furchtbar wichtig. Wichtig ist wirklich, dass man in Israel wirklich daran glaubte. Und das war eine Holocaust-Angst, also das ist schon relevant.
Eine Holocaust-Angst?
Eine Holocaust-Angst, also ganz, ganz im Geheimen, nicht als Teil von Propaganda oder was, sind städtische Rabbiner auf Fußballplätze und öffentliche Parks gegangen und haben die vorbereitet für Massengräber, die man glaubte, innerhalb einer Woche werden wir 250.000 Tote haben, die man begraben muss. Also das ist nur eine Gesellschaft, die schon einmal einen Holocaust durchgemacht hat, kann sich so vorbereiten auf einen nächsten Holocaust. Und das war kein Teil von Propaganda. Es war auch sehr viel Propaganda. Also man hat schon versucht, etwa Medien im Ausland, etwa die New York Times oder so, dazu zu bringen, dass sie den ägyptischen Präsidenten Nasser mit Hitler vergleichen. Also das ist diplomatische Manipulation und sehr legitim, aber nicht echt. Aber wenn Sie Briefe sehen, die Israelis ihren Freunden und Verwandten geschrieben haben in Amerika, dann sehen Sie, das ist eine ganz echte Holocaust-Angst. Das ist nicht für die New York Times geschrieben.
Sie nennen 1967 das zweite Geburtsjahr Israels, die zweite Geburt nach der Staatsgründung 1948. Ja. Was wollen Sie damit sagen, mit dieser?
Weil sich eigentlich damit vieles geändert hat und vieles von Neuem angefangen, zum Beispiel der Konflikt mit den Palästinensern, ist in eine neue Phase, oder vielleicht hatten wir nur die Illusion, dass dieser Konflikt nicht mehr besteht. Also zwischen 48 und 67 hatte man in Israel das Gefühl, dass das Problem der Palästinenser eigentlich nur ein Problem der Flüchtlinge ist in den Lagern und kein nationales Problem. Und nach 67 hat alles eigentlich wieder angefangen, zurück zum ersten Square One. Und deshalb habe ich gedacht, Israel ist eigentlich, macht einen neuen Anfang durch und eben eine zweite Geburt. Und es ist in der Tat so, dass das Jahr 1967 eigentlich heute noch andauert. Also die Probleme, die damals entstanden sind, die sind bis heute noch nicht gelöst. Und ich sehe auch nicht, wie man sie lösen kann. Und um nochmal auf Wiesenthal zurückzukommen, er hat sich in dem Sinne geändert, dass er sehr, sehr pro-Israel geworden ist. Und diesen Begriff benutze ich hier so, wie er ihn benutzt hat und so, wie ihn sehr viele Leute in der Welt benutzen, weil sie nämlich, wenn sie sagen pro-Israel, dann meinen sie pro-Regierung Israel. Es gibt sehr viele Leute, die den Unterschied nicht machen zwischen dem Staat Israel und der Regierung. Genauso wie man sagt Anti-Israel. Ich war neulich in Amerika und die Leute sagen, die CNN, die ist so furchtbar anti-israelisch, die tun den Netanyahu immer angreifen. Und ich sage, ja, wenn sie den Netanyahu angreifen, dann sind sie pro-israelisch, sind sie nicht anti-israelisch. Aber man hat so das Gefühl, dass das Land mit der Regierung, und so war es mit dem Wiesenthal eben auch.
Hat er in dem Maße Israel ein freundliches Verhältnis zu Israel bekommen, in dem sich Israel als starker Staat erwiesen hat, sozusagen, dass die konservative Ader seines Lebens dadurch angesprochen gewesen ist?
Ja, besonders als in Israel zum ersten Mal die sozialdemokratische Partei, die damals 40 Jahre regierte, eben ausgewechselt wurde durch eine Rechte unter Begin. Begin war der erste israelische Ministerpräsident, der vom Likud, also die rechte Partei in der zionistischen Politik, und Wiesenthal war furchtbar erfreut darüber und hatte sehr gute Beziehungen zu Begin, und irgendwie war ihm das näher an sein jüdisches Milieu als diese israelischen Helden, die bis dahin Israel regierten. Sie haben Jiddisch gesprochen, Wiesenthal und Begin und miteinander. Und irgendwie hatten sie das Gefühl, dass Israel jüdischer wird, weil es recht, ein bisschen rechtsgerichtet war und ein bisschen weg von dem sozialdemokratischen Pathos, der bis dahin war.
War ihm dieses religiöse Moment wichtig?
Er war nicht religiös, nein, aber es war ein jüdisches Gefühl, das er in sich trug, was nicht unbedingt religiös sein muss. Das war ja genau der Punkt, wo er sich mit dem Bundeskanzler Kreisky gestritten hat, weil er eben das Gefühl hatte, dass es ein jüdisches Volk gibt, ohne dass es unbedingt mit Religion zu tun haben muss. Und der Kreisky, der von jüdischer Abstammung war, hat gesagt, ja, ich bin nicht religiös, also habe ich auch mit dem jüdischen Volk nichts mehr zu tun. Und darüber haben sie sich fürchterlich zerstritten.
Hat er sich Gedanken gemacht über die Existenzbedingungen Israels? Israels Problem von Anfang an ist ja gewissermaßen, einen Modus zu finden, um mit seiner politischen Umgebung, seiner politischen Umwelt klarzukommen. Hat er sich darüber Gedanken gemacht?
Er hat sich wohl Gedanken gemacht, aber er hat niemals irgendwie sich kritisch geäußert. Also der Wiesenthal war ein Mann, der eine sehr breite humanistische Auffassung des Holocausts hatte. Er hat sich eingesetzt für unterdrückte Völker überall in der Welt, außer für die Palästinenser. Also er war völlig unkritisch in allem, was Israel anging.
Warum?
Wahrscheinlich, weil er seine zionistische Auffassung ihn dazu brachte. Er war ja einer derjenigen Zionisten, die es gibt, die für die Zionismus eine Ideologie, eine Liebesgeschichte, aber nicht unbedingt eine Mahnung, ihre Sachen zu packen und nach Israel zu ziehen. Er ist ja niemals Israeli geworden. Er ist immer in Österreich geblieben, was übrigens für mich sehr schwer zu verstehen war. Und es gibt diese Erscheinung, dass Zionisten, die nicht in Israel leben, sehr nationalistisch sind. Und das war der Wiesenthal, einer von denen, die Israel nicht kritisieren, unter anderem, weil sie nicht dort leben.
Weil er ja im Prinzip einen menschenrechtlichen Ansatz hatte, der weit über das hinausging, was gewissermaßen sein Lebensthema war, Verfolgung.
Das ist sehr wahr. Also er hat sich gerade in diesem Punkt, hatte er schon Meinungsverschiedenheit mit der offiziellen israelischen Erinnerungspolitik und mit der offiziellen Erinnerungspolitik in Amerika, indem er eine sehr breite Auffassung hatte, eine humanistische Auffassung. Er dachte, der Holocaust ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, bevor ein Verbrechen gegen das jüdische Volk. Und er hat die Judenvernichtung mit anderen Völkermorderscheinungen verglichen. Und darüber war man ihm auch sehr böse. Er hat sich sehr interessiert für andere Gruppen, die Nazis verfolgt hatten. Zum Beispiel die Sinti und Roma, war ja ein großer Freund für die Sinti und Roma. Hat sich sehr eingesetzt für sie. Und er konnte auch sagen, dass wenn er ein Foto sieht von einem hungrigen Kind in Kambodscha, dann erinnert ihn das an das berühmte Bild von dem jungen jüdischen Jungen in Warschauer Ghetto. Das gibt so eine Ikone, der Junge, der die Hände hebt. Und das hat ihm alles ziemlich geschadet, weil das eine viel breitere Auffassung war. Aber auch seine Auffassung, warum Prozesse gegen NS-Verbrechen wichtig sind, hatte damit zu tun. Also man könnte ihn zum Beispiel gefragt haben, was wollen Sie eigentlich heute noch mit dem 90-jährigen Demjanjuk, der da in München auf der Bahre liegt, im Gerichtssaal? Und er hätte darüber gesagt, dass jeder junge Mensch irgendwo auf der Welt, der eine Uniform trägt, wissen muss, dass es bestimmte Befehle gibt, die er nicht ausführen darf. Ungesetzliche Befehle. Das israelische Gesetz kennt sogar dieses Konzept von einem ungesetzlichen Befehl, dass der Soldat nicht ausführen darf. Und wenn er es doch tut, dann kann ihm passieren, dass er auch 60 Jahre danach noch vor Gericht gestellt wird. Und Kriegsverbrechen und Völkermord sind ja leider nicht beendet mit dem Zweiten Weltkrieg. Und genau deshalb sind diese Prozesse heute noch wertvoll.
Sie haben vorhin so schön gesagt, in Israel dauert das Jahr 1967 in gewissem Sinn noch an. Eigentlich leben wir immer noch im Jahr 1967. Weil der Konflikt mit den Palästinensern noch andauert, weil er nicht weniger kompliziert geworden ist, weil er nicht weniger bedrohlich geworden ist. Ich frage mich, was heißt das für Ihre Arbeit als Historiker eigentlich? Man könnte ja ähnliche Sachen möglicherweise auch sagen über das Jahr 1948, die Gründung Israels. Sicher könnte man ähnliche Sachen sagen für das Jahr 1945, die Befreiung der Konzentrationslager. All diese Sachen dauern in gewissem Sinne noch an in der israelischen Politik. Das klingt so, als wäre Geschichtsschreibung, wie Sie sie verstehen, mit den Themen, die Sie bearbeiten, 48, 67, Simon Wiesenthal jetzt zuletzt, als wäre das nicht einfach nur graue Archivarbeit, sondern eher Arbeit im Schlachtgetümmel, in einer Kampfarena also, der Geschichte.
Ja, also für mich, ich bin sehr ein sehr unideologischer Mensch. Ich bin mein Leben lang Journalist gewesen und meine einzige Verpflichtung ist für die Story selber, aber die muss gut dokumentiert sein. Und ich bin gerne bereit, auch eine andere Story zu schreiben, wie sie die Dokumente eben zeigen. Aber das glaubt man mir niemals. Man meint immer, ich mache Ideologie. Aber es ist so, dass Geschichtsschreibung in Israel eine sehr politische Tätigkeit ist, weil eben die Dinge noch andauern und weil sie alle irgendwie in die Geschichte gehören. Aber es ist auch so, dass sehr viele Dinge noch sehr schwer sind zu schreiben in Israel, weil sehr viele Dokumente noch unter Verschluss sind. Ich habe gerade kürzlich erst erfahren, bin sehr erstaunt darüber, dass es auch in Deutschland Tausende von Dokumenten gibt, die unter Verschluss liegen, die alle mit Eichmann zu tun haben. Also da fragt man sich, was hat Deutschland noch zu verbergen für Informationen, die mit Eichmann zu tun haben? Also das hat mich sehr, sehr gewundert, dass es überhaupt noch so ist.
In einem so jungen Staat wie Israel, der unter so unmöglichen Bedingungen zustande gekommen ist, in einem so jungen Staat spielt die Geschichte natürlich noch eine ganz andere Rolle. Und deswegen ist ja das, was Sie und Ihre Historikergeneration, Sie sind 1945 geboren, das heißt, Sie sind wirklich ein Nachgewachsener, der erst später in die israelische Geschichte bewusst hineingewachsen ist. Mhm. Da ist diese Debatte, die diese jüngere Historikergeneration in Israel initiiert ja hat, ja ungeheuer spannend, auch von außen zu sehen. Und ich denke, sie wird die israelische Gesellschaft verändern. Sie haben eben gesagt, dass 1967 man gewissermaßen von einer Art Holocaust-Angst sprechen konnte. Wie stark ist dieses Motiv der Angst, der Urangst in der israelischen Gesellschaft verankert? Wie stark hält es die Israelis davon ab, zum einen ihre Geschichte nüchtern zu betrachten, so wie sie es versuchen, anhand der Dokumente zu rekonstruieren und daraus gewissermaßen ein neues Geschichtsbild in sich aufzunehmen?
Also solange der Konflikt mit den Palästinensern noch andauert, ist die Geschichte ein Teil der Politik und der Propaganda. Aber die Angst, die Sie erwähnen, die Holocaust-Angst, die ist schon echt. Der Holocaust ist ein ganz wichtiges Element der israelischen Identität und wird immer stärker. Sie können heute in eine Schulklasse gehen in Israel und in ein Gymnasium und die Kinder fragen, bist du ein Holocaust-Überlebende? 8 von 10 israelischen Gymnasialstudenten werden Ihnen sagen, ja, ich bin ein Holocaust-Überlebender. Und da fragen sie sich, wieso bist du ein Holocaust-Überlebende? Deine Eltern sind in Israel geboren, deine Großeltern kommen aus Marokko. Wieso bist du ein Holocaust-Überlebender? Ja, weil das ein so wichtiges Element der israelischen Identität ist. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das Problem Iran erwähnen, dann ist da ein Staatspräsident, der den Holocaust leugnet, der Israel von der Weltkarte verschwinden lassen will, der wahrscheinlich irgendwie eine Atomwaffe entwickelt, und dann kann man die Israelis schon verstehen, dass sie sofort an Holocaust denken. Das heißt, manchmal ist es schwer zu unterscheiden, wo sind diese Gefühle echt und wo sind sie manipuliert. Aber es gibt manipulierte Holocaust-Argumente, aber es gibt sehr, sehr viele echte Holocaust-Gefühle, die sehr, sehr, sehr stark sind, und sehr oft gibt es Schwierigkeiten. Diplomatische Beziehungen mit den Palästinensern sind sehr oft von Angst, israelischer Angst bedingt, ja.